Das ist schön. Jetzt erstmal ein paar Appetizer und Anwärmerfragen noch, also damit wir unsere Geschichte erfinden und gemeinsam auch ein kleines Storyboard erzählen. Wir müssen das hier nicht vorbereitet tun. Mir ist immer sehr wichtig, dass sich das auch live und organisch anfühlen darf. Also ich moderiere eigentlich nur live, mache gar nicht nach Stories, sondern ich lasse mich immer so ein bisschen auf den Move der Leute ein. Also wie ist, wenn ihr Hofer so unterwegs sind, dann klinke ich mich da immer so ein bisschen live ein. Also halte da nichts von irgendwelchen gestellten Interviewfragen, sondern ich gucke immer, was liefert so auch mein Gegenüber. Vielleicht fangen wir da mal mit an in den Podcast, in den Postkarten, in den Podcast. Worum geht es da jetzt gerade, wenn Corona ist? Was ist da so ein Standardsatz oder gibt es so drei ganz spannende Wörter, die immer wieder fallen oder Begriffe? Vielleicht ist das
Ja,
eine.
ich werde ja zu sehr unterschiedlichen Podcasts angefragt, ne? Also, und das Grundthema hat in der Regel mit Transformation zu tun, ne? Also das ist so, wenn man so will, Psychologie der Veränderung, solche Themen. Also wie verändert sich die Form einer Organisation, die Form des Aufnehmens von Menschen, ne? Sogenanntes Mindset, die Mentalität, das sind die typischen Themen. Und da hatte ich letzte Woche zum Beispiel was für ein großes deutsches Unternehmen, das auch vor den Herausforderungen steht, die Mitarbeiter, die Belegschaft, ja, denen irgendetwas zu geben, weil oft eine hohe Frustration herrscht. Man muss sich schnell anpassen. Es gibt einfach, ich denke in der Schule, ich komme jetzt nicht aus der Schule, aber ich denke in der Schule ist das ähnlich. Immer neue Software, immer neue Herausforderungen. Was man früher im Vertrieb zum Beispiel mündlich gemacht hat, das macht man jetzt im Wesentlichen auch schriftlich per Audio, zeitverzögert, asynchron und solche Dinge. Und das ist halt für Leute, die irgendwann mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, um möglichst viel Ruhe zu haben und nicht so häufig einen Job wechseln zu müssen, irgendwie teilweise schwierig. Ne? So. Also das sind so die Themen. Es geht um Transformation auf den verschiedenen Ebenen, Organisation, Team und ja, Individuum.
Dankeschön. Ich habe dazu gleich mehrere Fragen. Mir sind drei spontan eingefallen. Die erste Frage, darfst du gerne eine aussuchen, welche du beantworten möchtest. Die erste Frage wäre, wie häufig wirst du von Schulen oder auch anderen beamtischen Einrichtungen angefragt? Zweite Frage wäre, du sagtest gerade Mindset und hast hinterhergeschoben das Wort Mentalität. Also ich fände es sehr spannend, über Synonyme für Mindset zu sprechen. Welche, ich sage mal, deutschen oder Alltagsbegriffe, gebräuchlichen Wörter gibt es auch für Mindsets, wäre eine zweite Frage. Und die dritte Frage, das ist auch spannend, der Arbeitsvertrag. Man will sich ja vertragen, damit es auf der Arbeit läuft. Und jetzt wird alles anders. Wie sehr ist eigentlich die Arbeitswelt, in der man noch Arbeitsverträge so geschlossen hat, nur zu vertragen, noch abbildbar vor dem Hintergrund von Schnelllebigkeit und Transformation? Also erste Frage, Kontakt Schule, zweite Frage oder Synonym oder ich vertrage mich und schließe einen Arbeitsvertrag und habe dann 40 Jahre meine Ruhe. Worauf möchtest du eingehen?
Ich kann auf alles eingehen. Ne? So,
Sensationell.
erstmal gibt es durchaus auch Beamtenkontext oder Verwaltungskontext, mit denen ich oder wir zu tun haben. Also Ministerien zum Beispiel, das kommt vor. Wir haben auch Kunden in dem Bereich. Ich habe ja auch noch eine GmbH, eine Firma. Ich arbeite halt nicht nur selbst, sondern ich bilde halt auch Leute aus. Habe also von der Warte her immer wieder mit Menschen zu tun, die ihrerseits in Transformationssituationen stecken. Nur so klassisch ausgedrückt Change. Heute sagt man eben nicht mehr Change, sondern häufig lieber Transformation, Evolution, also unterschiedliche Begriffe werden da verwendet. Und von daher den Bereich kenne ich und auch ist mir sehr, sehr bewusst, dass das ganz besondere Herausforderungen hat. Also ich glaube, die Staatsquote in Deutschland steigt und steigt und ist auf Griechenland-Niveau mittlerweile. Und das macht sich natürlich bemerkbar, die Prozessorientierung oder die Haltung, die noch auf Max Weber beruht, die merkt man sehr deutlich. Und gleichzeitig gibt es sehr deutlich Menschen, die wissen, dass man da unbedingt was ändern muss. und das auch wollen. Und dann wiederum, das ist das zweite Thema an der Mentalität, ich sag mal, nicht scheitern in Anführungsstrichen, sondern davon wirklich herausgefordert sind. Ja, die Mentalität, die zum Beispiel erstmal auf Prozesse schaut. Ja. Also, was ist der Prozess, damit ich etwas entscheide? Und natürlich, wenn du auf Prozesse schaust, dann wirst du nicht das Faxgerät so ohne weiteres abschaffen. Oder du wirst nicht sagen, ey, wir finden uns hier mal zu fünf Leuten zusammen und verändern da was, sondern du wirst auf die Prozesse schauen. Und das ist eine Mentalitätsfrage. Mentalität, Mindset, ich würde es auch übersetzen als Fühl-, Denk- und Handlungslogik. Weil es ist für mich eben auch sehr stark das Fühlen. Das wird da immer nicht so richtig mit beachtet. Man geht da sehr stark so kognitiv, ja, so als würde man den Kopf programmieren können, was natürlich überhaupt nicht geht. Und es ist sehr stark gekoppelt an Emotionen. Also wenn ich in der Schule das und das vermittelt bekommen habe und dann im Studium darauf aufbauend Ähnliches, dann ist das in meinem Kopf und in meinem Körper auch als emotionale Markierung repräsentiert. Was bedeutet, es wird immer wieder aktiviert und in dem Moment, wo ich etwas anders machen soll, also zum Beispiel, ich habe 35 Jahre auf Prozesse geschaut und jetzt sagt mir irgendjemand, guck doch, was Sinn macht, zum Beispiel. Dann bin ich natürlich total irritiert. Das geht in die Grundfeste der eigenen Überzeugung, dass das geht sehr tief in auch, ja, das erschüttert, ja, das ist eine Form von Irritation, die man auf der anderen Seite aber braucht. Ja, also wenn man das von der psychologischen Seite her sieht, dann braucht man diese Irritation, weil ohne die Irritation auch nicht immer nur eine, also Irritation kann positiv und negativ sein. Aber auch eine negative Irritation kann zu einer Veränderung führen. Das kennen wir alle. Die Krise, die großen und kleinen, die führen oft zu sehr nachhaltigen Veränderungen, wohingegen aus der Komfortzone, wenn alles immer so aussieht wie bisher, kaum etwas passiert. Das waren, glaube ich, jetzt zwei Fragen von dir und dann gab es noch eine dritte.
Das war der Arbeitsvertrag. Wir vertragen uns jetzt für 40 Jahre und ich bin mitten in meiner Erwerbsbiografie. Und Matthias Hox hat den Begriff der Multigraphie mal in den Raum geworfen, weil wir so viele Brüche erleben, weil wir so viele Optionen haben, weil wir so viele Freiheiten haben und auch persönliche, individuelle Kleinsttransformationen erleben. Die Berufswelt dreht sich weiter, Berufe erfinden sich neu. Meine Berufe, zum Beispiel der Kunststoffformgießer, ist möglicherweise bald gar nicht mehr erforderlich, weil wir diese ganzen kleinen Cuttergeräte haben, weil wir diese ganzen 3D-Drucker haben. Do-it-yourself als durchrauschende, immer größer werdende Individualisierungskomponente auch in der Dienstleistung oder auch im Handel- und produzierenden Gewerbe. Und dann kam irgendwann dieses Wort Multigraphie auf den Bereichen Beruf, Familie, privat und auch ganz persönlich, intim, ich mit mir und in viel kleinere Phasigkeit. Also ich spiele zum Beispiel immer noch sehr gerne PlayStation, bin aber nächstes Jahr 47. Also mein Vater hat mit 47 definitiv keine Konsolen oder Jugendsachen mehr gemacht. Das war ein ganz anderes Altern. So, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und von daher die Frage, auch da mal hinzuschauen, ist es so in der Wirtschaftswelt, und weil wir erleben das manchmal anders, also wenn ein Kollege abgeordnet wird an eine andere Schule oder versetzt wird oder dann ist Bambule und der Arbeitsvertrag ist eigentlich immer noch das Versprechen in der Behörde. Da finde ich es mal spannend zu hören, der Arbeitsvertrag.
Ja, ich finde das wichtig, Kleinsttransformationen. Es gibt Menschen, die sind die gewöhnt, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt so ein Persönlichkeitsmerkmal, Offenheit für neue Erfahrungen. Da mal Menschen, die das von Haus aus mitbringen, sind sicherlich im Vorteil, weil sie sich eher und wahrscheinlicher auf neue Dinge einlassen. Ja, also mein Opa hat im Alter von 85 noch seine Schreibmaschine gegen Computer ausgetauscht. Ja. Und es gibt Menschen, die lernen mit 85 noch Chinesisch. Das gab es schon immer. Jetzt hat es aber einen Wandel in der Arbeitswelt gegeben, weil dieses Merkmal Offenheit für neue Erfahrungen war in der Vergangenheit nicht unbedingt beliebt. Also Stichwort Arbeitsvertrag. Ja. Also die wenn es überhaupt eine Standardführungskraft gibt, dann ist es doch lieber jemand, der nicht allzu offen ist, also nicht so viele Fragen stellt, nicht so häufig wechselt, nicht sagt, ich gehe jetzt, wenn ich hier keine neuen Herausforderungen bekomme. Also sind solche Personen tendenziell eher in feste Arbeitsverträge gegangen und haben auch die Tendenz, länger zu bleiben. Was nicht heißt, dass diese Menschen im Privatleben nicht unendlich kreativ sein können und dort all das machen, was sie im Berufsleben nicht machen. Ja, also man muss den Menschen natürlich immer auch ganzheitlich sehen und dass es andere Lebensbereiche gibt, die zeigen, jeder ist in der Lage, solche Kleinsttransformationen mitzumachen. Aber die einen sind das beruflich viel mehr gewohnt als die anderen. Also ich glaube, wir haben ja junge Teilnehmerinnen, dass das eher in dieser jungen Generation natürlicher ist, als in meinem Alter, in unserem Alter, keine Ahnung, wie alt ihr seid. Ja, also das ist auch einfach nicht so belohnt worden ist. Ja, der Spruch sei nicht so neugierig. Oder als ich vor Ewigkeiten geheiratet habe, wusste ich überhaupt nicht, was soll ich denn da reinschreiben, Beruf, weil ich habe so viele Dinge gemacht, dass ich gar nicht so richtig sagen kann, was ist denn jetzt eigentlich mein Beruf? Ja, oder zwei Studiengänge, mein Gott, ich glaube, das ist inzwischen normal, aber war sehr ungewöhnlich in meiner Generation. Also von daher, das ist ganz, ganz viel Prägung, das ist ganz, ganz viel Kontext. Der Kontext prägt, der schafft es, dass aus den gleichen Gründen, warum jemand Experte wird für ein Thema oder Lehrer wird oder eine bestimmte Laufbahn eingeht, reduziert man ja letztendlich Möglichkeiten. Man entscheidet sich für etwas und wiederholt diese Entscheidung ständig. Ja? Das ist also der Grund, aus dem Menschen Experten werden, in bestimmte Berufe gehen, erfolgreiche Lehrer werden, gute Pädagogen oder was auch immer. Das ist aber auch gleichzeitig der Grund, dass Möglichkeiten verloren gehen. Und wenn ich weniger Möglichkeiten habe, dann werde ich immer seltener dazu neigen, das überhaupt grundlegend in Frage zu stellen. Du hast gesagt, du hast deinen Beruf als Lehrer gewechselt. Mir sind nicht besonders viele Lehrer begegnet, die das getan haben. Also meine persönliche Überzeugung wäre, dass es absolut von Vorteil wäre, wenn Lehrer nicht auf Lehramt studieren, sondern auf Lernbegleitung oder auf was völlig anderes. Und ich glaube, dass es in anderen Berufen ebenso ist, dass es einen Trend weggeht von dem, was man so Talent nennt und Talentauswahl, Kompetenzmodelle in den Organisationen gibt es auch Tendenzen, das abzuschaffen oder sehr deutlich zu revolutionieren. Also ne, Talentmanagement auf der Basis der Erfahrung mit bisherigen Mitarbeitern suchen wir die neuen Mitarbeiter aus. Da hat man ja den Gedanken, das, was früher erfolgreich gewesen sei, würde jetzt auch erfolgreich sein können. Und das stimmt nicht. In Berufsfeldern, die ich gut kenne, zum Beispiel Vertrieb, ist das Gegenteil der Fall. Ja, also im Team zu arbeiten etwa ist für Vertriebler, wie sie groß geworden sind, teilweise wirklich abstrus. Das sind sie einfach gar nicht gewöhnt. Also da sind so ganz grundlegende Themen, die sehr verschmolzen sind mit bestimmten beruflichen Karrieren. Dadurch entsteht eine bestimmte Mentalität oder ein Mindset, eine Fühl-, Denk- und Handlungslogik. Und die führt dazu, dass ich nicht mehr so ohne weiteres sagen kann, ich mache das jetzt anders. Ihr wisst, wie Lernen funktioniert. Ja, es ist nicht weder Copy-Paste noch Format F, ja, also Festplatte löschen und neue drauf, sondern es ist ein sehr, sehr mühsamer Prozess der Kleinsttransformation und des Annehmen von Neuem. So ähnlich, ich lerne gerade Spanisch, ja, kenne aus der Schulzeit und aus dem Studium eher Französisch und das Spanische und das Französische, das behagt sich die ganze Zeit. Ne? Also ich habe immer das französische Wort und das ist halt in anderen Themen ganz genauso. Und diese Erfahrung machen alle Organisationen und die machen alle, die vorhaben, eine Bank, eine Sparkasse, ein Versicherungsunternehmen in dieses neue Zeitalter zu bringen, weil sie es müssen, weil man weiß, die Welt in 5 Jahren ist eine komplett andere und weil die zumal in der Finanzbranche sagen können, in 5 Jahren funktionieren die Modelle nun mal gar nicht mehr. Das ist im Bildungssystem sicherlich etwas luxuriöser.
Da gehe ich mal rein.
Würde gerne. Oder vielleicht irre ich mich. Weil
da komme ich mal zu. Also ich habe mir folgende Notizen gemacht. Zum einen der Begriff Copy-Paste. Also das setzt ja die Annahme voraus, man kann alte Lebensmodelle, man kann alte Prägungen kopieren, auf sich selber übertragen, leben. So funktioniert ja eigentlich Generationenvertrag auch ein Stück weit durch Weitergabe von Memen. Das führt natürlich dazu, dass wenn ich am Ende vor einer Veränderung stehe, und gefragt werde, möchte ich mich verändern, auch sagen kann, nö, also dort, wo das möglich ist. Ich möchte das nicht oder ich möchte es nicht dürfen oder ich möchte es nicht können oder ich darf das auch nicht müssen. Das sagt man manchmal, was alles nicht müssen dürfen. Also ich möchte das einfach nicht. Und dann ist das auch so. Diese Idee von die Frösche sorgen nicht für die Austrocknung des Teiches. Also es braucht diese disruptive Größe von außen. Und dann ist mir das Bild aufgefallen, neben den Fröschen noch von den Transformers, von dieser, ich glaube, 90er oder 2000er Serie, die sich mal eben schnell umbauen, umklacken und dann Chamäleon gleich in ihre neue Umwelt passen. Und dann habe ich mir für mich so das Bild entwickelt, es gibt also die guten, transformierbaren, offenen und es gibt vielleicht die anderen, die sagen, boah, das ist nichts für mich. Und tatsächlich die Frage, sind es die Jungen, Wilden, die aus den Unis kommen und die Welt anders haben wollen? Oder sind nicht genau die, vielleicht genau diejenigen, die sagen, um Himmels Willen? Oder ist es eine viel diversere Gesellschaft, die wir haben? Also die jungen Leute von den Unis brechen nicht gleich auf, sondern sehnen sich auch nach alter Stabilität. Und die älteren 85-Jährigen sagen, wo gehen wir weg mit der Schreibmaschine? Endlich gibt es einen neuen PC von einem großen Hersteller. Ich will auf etwas hinaus. Ob es nicht möglicherweise altersunabhängig und sehr viel prägungsabhängiger oder auch persönlichkeitsabhängiger oder das ist von der Prägung oder auch vom Kontext von der Persönlichkeit abhängt, ob ich transformierbar von mir aus bin, die Tür der Veränderung tut von innen auf oder ob ich das über äußere Impulse stimulieren kann. Letzter Gedanke, Bernd Schmidt hat dieses wunderbare Bild, Drei-Welten-Modell der Persönlichkeitsentwicklung erfunden, wo er sagt, eine Persönlichkeit hängt immer davon ab, was bringe ich privat mit, was habe ich professionell gelernt, aber was auch macht meine Organisation auch mit mir und wie wirkt sie ein? Also, wenn ich bei der Bundeswehr arbeite jahrelang, dann entwickle ich ein anderes Mindset, egal wie ich persönlich und beruflich geprägt bin, wie jemand, der zum Beispiel in der Pflege arbeitet, wo es viel mehr auf Dialog ankommt und nicht so sehr auf links, rechts, geradeaus. Also jetzt mal ein bisschen holzschnittartig. Meine Frage also, gibt es die Guten und die Anderen oder ist es tatsächlich eine diverse Transformationskultur, die nichts mit dem Alter oder zu tun hat, sondern wirklich mit woher komme ich, wie bin ich es gewohnt? Also was sind gelingende Transformiergrößen, wenn es die überhaupt gibt? So Parameter, dass es klappt.
Also erstmal glaube ich, man muss sich von dem Gedanken des Individuums lösen. Ich glaube, der Bezugspunkt Einzelmensch ist einer, der in die Irre führt, weil dort auch ganz, ganz viele gruppendynamische Aspekte eine Rolle spielen. Was du angesprochen hast, ist ja letztendlich so. Ich werde in meinem Umfeld geprägt. Es entwickelt sich Dialogfähigkeit im sozialpädagogischen Bereich möglicherweise. Aber es entwickelt sich zum Beispiel nicht notwendigerweise immer auch eine pädagogische Qualität. Ja, also es ist teils so, es ist teils auch nicht. Und meiner Erfahrung nach, wir haben halt auch viel mit Organisationen zu tun oder haben viel Menschen in unseren Ausbildungen, die in Organisationen arbeiten, ist, dass Gruppendynamik dabei nicht zu unterschätzen ist. Also es bilden sich immer Leute, die Dinge vorantreiben. Es bilden sich immer Leute, die Dinge bremsen. Und das ist teilweise sehr stark abhängig von der jeweiligen Führungskultur, wie stark diese Pole sind. Und es ist sehr abhängig, wie man damit umgeht. Also ob man wirklich diejenigen, die treiben, sozusagen beleuchtet, ins Rampenlicht stellt und damit riskiert, und meiner Meinung nach kommt man damit dann nicht drum herum, die anderen eben auch nicht immer nur positiv darzustellen oder was viele Firmen sagen, wir nehmen alle mit. Das ist totaler Blödsinn. Ich glaube also nicht, dass es die Einzelperson ist, sondern ich glaube, dass es damit zusammenhängt, finden sich die Leute im richtigen Moment, zur richtigen Zeit zusammen, die da so eine Initialzündung geben können und können die quasi wie so ein Planetensystem weitere Satelliten entwickeln. Und da ist es nicht so relevant, wie der Einzelne jetzt ist, sondern es ist relevant, ob es Räume gibt, in denen da etwas entstehen kann. Also ich nutze ganz gern so ein Bild von Garten. Also man hat einen Garten und in diesem Garten ist der Rasen ordentlich gemäht, so wie es immer sein sollte. Da stehen die Rosen und dann hast du aber vielleicht ein Wildblumenbeet. Und in diesem Wildblumenbeet entsteht das, was die Zukunft möglicherweise ausmacht, was aber kein Mensch so genau weiß, weil das kann man nicht planen. Kairos und Kronos, ne? Ich weiß nicht, die griechischen Götter. Ich finde, wir sind sehr Kronos-orientiert. Wir denken immer in Zeit, es gibt diese, auch die ganzen Techniken, die sich entwickelt haben, im Zeitmanagement ist immer Kronos bezogen. Aber wirklich relevant ist eigentlich jetzt im Moment Kairos, also die Gunst der Stunde, die Gelegenheit beim Schopf, die Intuition. Und in diesem Wildblumenbeet, da kann sowas wachsen. Ohne dass du jetzt genau sagst, das und das muss rauskommen, das und das ist das Ergebnis, sondern um zu schauen, was kann da überhaupt wachsen, was kann entstehen und was kann möglicherweise in die Organisation eingehen. Also es gibt in den Firmen, mit denen ich arbeite, also wie gesagt, viel Finanzwesen, auch viel Behörden, gibt es immer so sogenannte Kernteams oder so Transformationsinitiativen. Das sind teilweise Graswurzelbewegungen, also von unten, sind teilweise offiziell installierte und teilweise ist es so ein Mittelding. Und da glaube ich, dass das gar nicht so relevant ist, wer genau da drin ist, sondern dass es relevant ist, dass es sowas geben kann und dass sich sowas entwickeln kann. Und das halte ich übrigens auch für so einen grundlegenden Gedanken. So alle Führungsratgeber, alle Sachbücher, die irgendwie mit dem Kontext zu tun haben, gehen immer von dieser einzelnen Person aus. Die soll ambiguitätstolerant sein oder die soll Kreativität mitbringen. Aber ich glaube, dass es gar nicht so diese einzelne Person ist. Es ist so ein Bälle hinwerfen. Ja? Also der eine stößt es an, der nächste nimmt es auf. Also ich bin zum Beispiel ein totaler Mensch des Anfangs. Ich bin überhaupt kein Dauerläufer, ja? Der Dinge ausfeilt und immer weiter treibt und bis in die Tiefe. Das würde, ne? Allein nur mit mir würden keine Dinge entstehen können. Und so ist es halt auch bei anderen. Deswegen finde ich das einfach neben deinen Gedanken nochmal wichtig, dass man ein bisschen weg von dieser Individualsicht kommt. Und vielleicht auch diese Individualsicht mit dem Gedanken des Drei-Welten-Modells oder anderen ein bisschen auffächert. Und auch da gibt es ja neuere Erkenntnisse, die immer deutlicher auf das eine hinauslaufen, nämlich dass es um den Kontext geht. Also es geht um den Kontext, den zu gestalten, das ist die Herausforderung und finde auch die Schwierigkeit jetzt in dieser Online-Welt, ja, weil die Leute sind jetzt nur noch in ihrem Kontext. Es werden derzeit vor allen Dingen die sogenannten schwachen Verbindungen vernachlässigt, die aber für Kreativität sorgen. Und die starken Verbindungen werden eher gestärkt. Jedenfalls in den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, ist es, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung.
Ich würde jetzt mal ganz gerne, weil wir auch ein wenig fortgeschritten sind und ich habe mich mal von der wir wärmen uns auf und für den Interview Kultur verabschiedet, sondern ich glaube, wir haben wunderbare O-Töne gesammelt, die wir mit einem kleinen Storyboard auch wunderbar einbinden können in ein Gesamtvideo. Ich habe jetzt mir etwas aufgeschrieben und zwar finde ich es ganz spannend, dieses Garten- und Wildblumenbild, das ist das eine. Also wir sind ja tatsächlich gewohnt, dass die Welt sich linear entwickelt und alle im Gleichschritt marsch. Das ist auch ein Thema bei uns in der Arbeitswelt, bei mir in der Arbeitswelt, war vor kurzem erst unterwegs und habe einen Vortrag halten dürfen zum Thema die Schule der Industriegesellschaft versus die Schule der Wissensgesellschaft. Und da verändert sich auch kolossal etwas. Und dieses in Kohortendenken, in linearen Zeitabläufen denken, ist in einer Welt, die hoch vernetzt ist und sich immer mehr auch abspaltet in Kleinstwelten, deswegen auch Kleinsttransformationsprozess, vielleicht ein stimmiges Wort, natürlich eher in eine Wildblume, diverse Diversity-Welt überführt. Also das ist ja ein großes Thema. Ist die Bundesrepublik eine inklusive Gesellschaft? Das würde ich sagen, ja, ist sie, wenn man sieht, wie bunt wir sind. Aber nein, ist sie nicht, weil sie mit Inklusion und differenzierter Diversity-Betrachtung personalisiert gar nicht umgehen kann. Also ich glaube, dass wir immer noch viel zu sehr tatsächlich dieses linear kohortende, alle immer so überall Absolutheit denken. Von daher ist spannend die Frage, wenn wir auf Transformationsmodelle gucken, also was macht eine gelingende Transformation oder was macht einen gelingenden Mindshift aus, wenn ich noch einmal das Buch hier hochhalten darf. Da sind ja auch ein paar spannende Metaphern drin, bin ich ein Tellerrandspringer oder auch andere Mindshift-Typen. Gibt es gelingende Transformationskompetenz oder gelingende Transformationsmodelle? Stichwort hast du gesagt. Wir schauen immer viel zu sehr aufs Individuum. In Schule ist der Satz, alle mitnehmen, wir müssen ja alle mitnehmen, ein ganz wichtiger Satz. In Schule schaut man sehr auf das Individuum, das ist auch Teil der Kulturgröße in Schule. Individuelles Lernen, also müssen auch immer alle mitnehmen. Ich persönlich bin auch kein Freund davon. Als ich noch Schule geleitet habe, hat sich das Haus innerhalb von wenigen Jahren zu 50% personell erneuert, weil ich darauf nicht gesetzt habe, sondern wir haben eine Idee in den Schwarm gebracht und den Schwarm in Bewegung gebracht, diese Idee zu verfolgen und tatsächlich zu gucken und geguckt, kriegen wir die Peers in Bewegung, diese Idee zu leben und wie kriege ich Leute dazu, dass sie aus sich heraus sagen, ja, ich will. Also diese Idee, den offenen Wildwuchs anzugehen und den Menschen in die Lage zu versetzen, diese vielen Blumen auch sehen zu wollen, das zuzulassen, dass es unterschiedlich ist, selber ein Teil dieses Wildwuchs zu sein, raus aus dem Kohortendenken. Also Frage, ist ein, oder was sind gelingende Mindsets oder gelingende Modelle oder auch gelingende Strategien, um ein Haus in Bewegung zu bringen oder auch überhaupt einen Wandel zu vollziehen, der ja dringend notwendig ist? Was gibt es da so vom Profi für, ich will jetzt nicht sagen Tipps und Ratschläge, sondern Theorien?
Also ein guter Anfang ist immer eine Entscheidung. Eine Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung auch gegen etwas. Und daran merkt man, ob es überhaupt eine Entscheidung gegeben hat. Ne? Also sowas wie der Tellerrandsprung in Mindshift ist ja auch eine Entscheidung für etwas und gleichzeitig gegen etwas anderes. Ich glaube, das muss man sich immer bewusst machen, weil viele sich sträuben, sich gegen irgendetwas zu entscheiden. Das heißt, die machen immer mehr und mehr und mehr. Und das macht gelingende Transformation eben nicht aus, dass es immer noch mehr und mehr und mehr gibt, sondern dass man sich auch bewusst gegen etwas entscheidet. Ja, also gegen eine bestimmte Methode, gegen ein bestimmtes Meeting, was auch immer. Das finde ich ganz zentral. Und dann der Gedanke der Gründung von Transformationsteams. Das finde ich ist ein... Ja, also ich finde, es gibt keine Blaupausen und es gibt keine Musterkonzepte. Jeder hat einen eigenen Weg, aber das ist ein guter Anfang, solche Teams aufzusetzen und aus den Leuten zu besetzen, die den möglichst großen Querschnitt bilden und die oft eben auch nicht die Leute sind, die schon vorher, sagen wir mal, eine informelle Macht oder eine formelle Macht hatten, sondern durchaus auch anderen. Also was du dann gesagt hast, ja, ich glaube auch, man kriegt es oft nicht mit dem gleichen Personal. Es ist sehr gut und gesund, wenn es dort auch einen Wechsel geben kann. Ja, zum Beispiel haben wir auch in der Corona-Zeit Mitarbeiter verloren, die einfach auch gar keine Lust hatten, diesen Digitalisierungsschritt mitzugehen. Und das, glaube ich, muss man riskieren. Ich habe keine Ahnung, wie das in einem Beamtenkontext möglich sein sollte. Aber der, die neue Mitarbeiterin oder der, die neue, die Ideen einbringt, ist extrem wertvoll, vor allen Dingen dann, wenn der Blick auch ein komplett anderer ist. Und das wissen wir auch, wenn der Blick ein komplett anderer ist, entstehen auch Konflikte. Das heißt, man braucht, und das ist auch ein Tipp, man braucht Konfliktfähigkeit, man braucht auch Räume, in denen Konflikte besprochen und bearbeitet werden können. Die Leute müssen diskursfähig sein. Ich finde, Corona ist ein schlechtes Beispiel für Diskursfähigkeit. Ja, es ist, wenn man mit dem Hammer auf die andere Meinung zugeht, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist im kleinen und im großen Kontext so ähnlich. Also der Diskurs ist wirklich nicht so richtig gelernt, finde ich. Habe ich in der Schule auch nicht mitgekriegt, glaube ich. Ist so lange her. Und von daher Umgang mit Konflikten, Reflexion und empirisches Arbeiten, evidenzbasiertes empirisches Arbeiten wie in der Agilität. Wenn man das wirklich, wirklich richtig macht, dann wird das bedeuten, dass man immer auch rückblickend auf seine eigenen Muster schaut. Auf die Muster der Zusammenarbeit, auf die Muster der Entscheidung. Und das wird bedeuten, dass man auch wirklich mit Kennzahlen arbeitet. Also ich bin ein Fan auch, das Ganze messbar zu machen und nicht nur im Larifari zu bleiben, sondern wirklich auch zu sagen, woran wollen wir das überhaupt messen? Aber auch diese Kennzahlen letztendlich so zu behandeln, dass sie nicht in Stein gemeißelt sind. Dann glaube ich, sollte man vieles entstehen lassen. Die besten oder ja, erfolgreich sträube ich mich so ein bisschen, weil was ist erfolgreich? Jemand kann agil auf etwas reagieren und im nächsten Moment nicht mehr. Deswegen glaube ich, Erfolg kann man in dem Punkt jetzt noch gar nicht sagen, wenn man es erst rückblickend sagen könnte. Aber diejenigen, die agil und beweglich auf Veränderungen reagieren, das sind diejenigen, die auch sehr stark unterschiedliche Initiativen zugelassen haben. Und nicht sofort das Wild, die Wildblume ausgerupft haben, sondern das haben entstehen lassen. Also die nicht so auf kulturelle Einheitlichkeit birgt Chance und Risiko zugleich. Ne? Also wenn die kulturelle Einheitlichkeit dahin geht, dass ein Gruppendenken entsteht, dann ist es schwierig. Wenn sie aber dazu führt, dass man bestimmte andere Werte, die bisher nicht gepflegt worden sind, in den Mittelpunkt stellt, dann sieht es halt wiederum anders aus. Also das wäre so die Vorgehensweise, die ich sinnvoll finde. Auch Sprache, ich finde, Sprache wird total unterschätzt in ihrer Bedeutung, Dingen einen Namen zu geben. Und mit dem Begriff Agilität wird leider viel Schindluder getrieben, weil es so gut wie niemand richtig verstanden hat. Wenn man es wirklich verstehen würde, dann würde man diesen empirisch evidenzbasierten Kern auch nutzen. Und die meisten, die ich so mit dem Label Agilität höre, die nutzen das nicht, sondern die machen das irgendwie und nennen es agil. Ja, also das finde ich, ist ein großer, großer Hebel.
Wenn ich evidenzbasiert höre, werde ich zuckig leicht, weil in der Schule ist evidenzbasiert nicht durch die Augen der Lernenden betrachtet, was tut euch gut und kommen wir dem näher.
Das meint es aber nicht im Agilen,
Ja,
ne? Im Agilen,
ich
genau.
weiß, aber wenn wir jetzt in die Kultusbehörde fahren und den Begriff des Agilen dort
Dann
propagieren,
schmeiß es mal raus.
dann läuft das so vorbei. Also ich glaube, wir sind auch sowieso an einem Punkt, wo mein Beitrag jetzt sowieso rausgeschnitten wird. Aber ich finde, nein, wir lassen ihn drin, denn, weil wir genau darüber reden müssen. In der Schule gehen wir dann auf eine ungesunde Output-Kultur und dann bedienen wir mit evidenzbasiert. Das ist ein großes Missverständnis, das sieht man gerade in Baden-Württemberg. Dann gehen wir wieder rein in die Notengebung und dann gucken wir rein, was gibt es für Abschlussarbeiten. Und das ist ein großer Scheiß, denn in einer agilen Welt denken wir nicht in Abschlüssen, in einer agilen Welt denken wir in Anschlüssen, in einer agilen Welt denken wir auf metakognitive Skills, auf Handlungsskills, auf Fühl-, Denk- und Handlungslogik, dass wir dort transformabel bleiben, dass wir dranbleiben können und nicht fertig sind. Also Ausbildung ist niemals aus, weil Bildung ist nicht aus. Das ist ein Schwachsinn. Aber Baden-Württemberg führt gerade ein evidenzbasiertes Modell ein.
Okay, um Gottes Willen, da
Ja,
siehst du mal Wörter, ne? Also
was für ein
was mit Begriffen so
Scheißentwickler.
alles passieren kann. Und in der einen Kultur ist der Begriff so besetzt, in der nächsten so. Und man muss unbedingt darüber reden, ne? Also deswegen mag ich die Frage, was ist dieses X für dich? Also was bedeutet es eigentlich? wichtig. Und auch der Begriff Bildung, finde ich, da kann man sich natürlich auch, ich weiß gar nicht, was für ein Bildungsbegriff eigentlich herrscht, so genau, ne? Also in meinem Kopf ist immer Bildung noch die Fähigkeit, sich wirklich auch eine eigene Meinung auch zu bilden. Ja? Und
Ah, das ist
Bildung
alles
hört nie
vorbei.
auf.
Nee, also jetzt momentan ist Bildung eigentlich teilweise, also eigentlich zu ersetzen, synonym durch Selektion in Schule. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine klare, stramme Selektionsbemühung. Das erkennt man an diesen ganzen Corona-Impulsen, dass wir jetzt in die Nachhilfemodelle gehen oder dass wir in Sommerschulen gehen. Sommerschulen sind eine sensationelle Idee, aber auch da wird Schindluder damit betrieben, weil wir die Kinder wieder fit machen müssen. Zurück ins Glied. Ihr müsst wieder funktionieren. Also diese Kompetenz. Und deswegen, also solltest du jemals im Kontext Bildungsministerium auftauchen und sagen, evidenzbasiert,
Oh Gott, das streiche ich. Guter Tipp.
ja, da
Ja.
ist jetzt der Strickklopfen. Da gehen die sofort steil. Also das, weil dann, ja genau, wir brauchen mehr Zensuren. Nein. Wir brauchen
Aber
eine
das meint es
kurzfristige.
halt überhaupt
Ja,
nicht, ne? Also
ja.
das glaube ich, da sind wir uns einig, dass das damit nicht
Ja,
gemeint ist.
unbedingt.
Und ich glaube dann, wenn du das so schilderst, ist es wahrscheinlich ein ähnlicher Trend wie in den Organisation, das ist ja so defizitorientiert, ja. Also wie gleiche ich das halt dann an? Ne? Wie gleiche ich das an? Und auch das Thema Agilität, da fehlt was und wie gleiche ich das an? Das führt zu rein gar nichts, ja. Weil das im Kern überhaupt nicht etwas ist, was man angleichen kann, sondern weil es eine Haltung ist, wie man mit Dingen umgeht, ja, also eine grundsätzliche Lernbereitschaft, eine grundsätzliche Auswertungsbereitschaft und vor allen Dingen die Bereitschaft zu wissen, dass ich über die Zukunft nur das Verständnis habe, was in der Gegenwart sich formen konnte, aber die Zukunft ist keine Fortschreibung der Gegenwart.
So. Liebe Svenja, vielen Dank. Ich glaube, wir machen den Deckel drauf. Was habe ich gehört? Ich habe ganz wunderbare Sentenzen, Allegorien und andere kluge Gedanken gehört. Ich spreche mal so ein bisschen in Reihe, was ich mir aufgeschrieben habe, und dann gebührt dir das letzte Wort vielleicht mit einem Gruß nach Frankfurt und ein paar so drei guten Ideen. So gelingt Transformation in einem Satz, also drei Sätze zum Rund. Im Ende. Ich habe aufgeschrieben, Copy-Paste und Linear war auch gestern, vor allem gestern, ist nicht mehr so unbedingt ein Stilmittel der Zeit. Stattdessen die Wildwuchs- und Blumenwiese mit einem agilen Mindset, sich gut zu verständigen, was verstehen wir unter Agilität, und das auch mit Blick auf die eigene Einrichtung auch gut zu definieren. Stichwort Garten mit gemähtem Rasen und nochmal das Bild der Wildblumenwiese. Dann vielleicht auch ganz spannend, habe ich mir auch aufgeschrieben, informelle Macht, formale Macht. Also wie gelingt eine Transformation? Wer hat welchen Impact im Haus? Dann die Dualität zwischen personengebundener Blick versus den Schwarm in Bewegung bringen. Nicht so sehr aufs Individuum gucken, sondern auf Transformationsteams zu gucken. Sprache, ein ganz wesentlicher Aspekt tatsächlich hinter Sprache, Verständnisbildung. Dann ganz wichtig der Zuruf Diskursfähigkeit, Konfliktfähigkeit, um miteinander auch in die Reibung zu gehen, um Dinge zu klären, um Verständnisse zu entwickeln. Und ganz wichtig, da haben wir sehr viel noch mal diskutiert, über evidenzbasiert im Sinne von messbar machen, auch darüber nachzudenken, worum geht es uns eigentlich und wie wollen wir denn das messbar machen? Und zwar dieses, worum geht es uns eigentlich, wie machen wir es messbar, auch in einem neuen Verständnis. Also ich glaube, man darf alles, wenn ich das auch noch mal so sagen darf, alles noch mal einmal vielleicht shiften in eine Neuzeit, in eine digitale Zeit, in ein Transformationszeitalter. Das sind so Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht jetzt diese drei kernigen, schmissigen, von einer sprachprofessionellen Autorin hingestellten Sätze, was ist gelingende oder wie gelingende Transformation passiert, oder andere drei kluge Gedanken, die du ganz spontan im Kopf hast.
Okay, also der erste, der mir einfällt, ist, Zukunft ist keine Fortschreibung der Gegenwart. Das heißt, wir sollten kreative Lösungen suchen und wir sollten biegen, brechen und verbinden. Das sind die kreativsten Techniken, die man anwenden kann. Und brechen heißt eben auch, mit vorhandenen Mustern zu brechen. Und brechen heißt auch, Entscheidungen zu treffen, die den bisherigen gegenlaufen. Weil die bisherigen zum Beispiel darauf ausgerichtet sind, die Gegenwart in die Zukunft einfach linear vorzuschreiben. Nummer zwei, setzt ihr nicht nur auf Individuen, auf Einzelpersonen, die vielleicht auch besonders laut und vorpreschend sind, sondern auf Gruppen und Teams, wo die Einzelperson vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, die Initiativen wagen, die Dinge ausprobieren in der Art des Wildblumenbeets, neue Samen streuen und vielleicht auch nicht immer geplant, sondern das wäre für mich auch vielleicht der dritte Tipp, ein bisschen mehr auf das Prinzip von Kairos zu setzen, also die Intuition. Wir haben sehr viel Intuition auch verloren. Wir haben Intuition entlernt durch zu viel musterorientiertes Lernen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, zurückzukommen, auch vor dem Hintergrund der maschinellen Intelligenz, die eine immer größere Rolle spielen wird, mal zu gucken, was ist eigentlich wirklich rein menschlich, ja? Also was ist für Menschen wichtig, was fördert ihre Entwicklung, und das ist eben nicht nur Mathe, sondern das sind auch ganz andere Herangehensweisen überhaupt, ne? So die Verbindung von Dingen, das wäre auch das Verbinden, ist, glaube ich, viel, viel relevanter, als wir das in der Vergangenheit so dachten.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Svenja Hofer.